Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen am Tag 1, nachdem der erste DAX-Konzern überhaupt, Wirecard, Insolvenz angemeldet hat. Eine Pleite, die uns heute weiter beschäftigen wird, denn die Frage nach Schadenersatz für die Aktionäre stellt sich lauter denn je, wo der Börsenwert dahingeschmolzen ist. Und auch die Frage, wie ein Bilanzskandal in einer solchen Dimension überhaupt möglich ist. Die Blicke richten sich nun nicht nur auf den Wirtschaftsprüfer EY, der über 10 Jahre Jahresabschlüsse des Zahlungsdienstleisters geprüft und testiert hat, sondern auch auf die Aufsichtsbehörde BaFin, die frühe Hinweise auf Bilanztricksereien bei Wirecard offenbar nicht ernst genommen hat. Auch die EU-Kommission interessiert sich inzwischen für den Fall. Wir haben es in den Nachrichten gehört, und besonders für die Rolle der BaFin. Die soll die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nun genauer unter die Lupe nehmen. Und auch der deutsche Finanzminister, der spricht inzwischen von einem Weckruf. Mischa Erhard fasst zusammen.
Die Geschichte von Wirecard zeigt, dass alle möglichen Aufsichten geschlafen haben. Und nachdem das Unternehmen mit Getöse in die Pleite gerutscht ist, sind nun viele aufgewacht.
Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein, dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen, als wir sie heute haben. Das sind wir den Aktionärinnen und Aktionären, den Beschäftigten dieser Unternehmen und insbesondere dem Finanzplatz Deutschland und uns allen als Bürgerinnen und Bürgern schuldig,
sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der Präsident der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hufeld, sprach von einem Desaster und räumte Versäumnisse seiner Behörde ein. Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, meint, dass vor allem der Blick der Aufseher zu sehr eingeschränkt gewesen ist.
Vor allem war das Problem, dass man nur formal jeweils auf die Banktochter und die Geldwäscheaufsicht und die Marktaufsicht geguckt hat und niemand auf die Idee kam, diesen großen Finanzkonzern mal insgesamt sich anzuschauen. Und das wäre auch bei gegebenen Regeln möglich gewesen.
Gerade in Zeiten, wo im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung neue Spieler wie Fintechs als Finanzdienstleister entstehen, die global agieren, sei eine entsprechende Antwort seitens der Aufseher notwendig.
Das ist wie bei den Banken, wo wir festgestellt haben in der Bankenkrise, dass es falsch ist, dass nationale Aufseher so große Konzerne wie die Deutsche Bank oder Barclays oder BNP Paribas anschauen. Deswegen wäre meine Forderung, so große Zahlungsdienstleister müssen in Zukunft von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt werden.
Die Bürgerbewegung Finanzwende fordert eine unabhängige Untersuchung des Falls. Unrühmlich ist die Rolle der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin im Fall Wirecard auch deswegen, weil es seit langem Hinweise gab, dass es in den Bilanzen von Wirecard und deren Töchtern im asiatischen Raum nicht mit rechten Dingen zugehe. Die Financial Times hatte das in einer Serie von Artikeln beschrieben. Statt diesen Hinweisen nachzugehen, hatte die BaFin Anzeige erstattet gegen die Journalisten der Zeitung wegen des Verdachtes auf Marktmanipulation.
Es ist wirklich skandalös, dass die BaFin nicht nur viel zu wenig gemacht hat, sondern da, wo sie etwas gemacht hat, in die falsche Richtung tätig gewesen ist und die Aufklärer angegriffen hat, statt den Vorwürfen wirklich nachzugehen.
Doch auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hat es offenbar nicht für nötig befunden, den Vorwürfen gegen Wirecard auf den Grund zu gehen. Lange hat die Prüfungsgesellschaft die Wirecard-Bilanzen durchgewunken und sich erst vor wenigen Tagen geweigert, ihren Stempel darunter zu setzen.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die hier doch seit längerer Zeit bei Wirecard tätig ist, hätte den Vorwürfen gegen Wirecard intensiver nachgehen müssen. Und sie hatte letzten Endes diese Luftbuchungen nicht genug hinterfragt,
sagt Professor Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat am Vormittag bekannt gegeben, Strafanzeige gegen 2 Amtierende und einen ehemaligen Abschlussprüfer von Ernst & Young zu stellen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft selbst spricht dagegen von einem ausgeklügelten, weltumspannenden Betrugssystem, mit dem sie und Anleger hinters Licht geführt worden seien.
Soweit Mischa Erhard, und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter Volker Hirt. Ja, Herr Hirt, gestern ist die Wirecard-Aktie ja schon um zeitweise 80% abgestürzt und auch heute weiter auf dem Weg zum Penny Stock?
Ja, also zu den 80% oder 70, 90 können wir noch was dazufügen. Nochmal heute minus 46%. Jetzt sind wir bei 1,90 €. Vorhin waren wir mal bei 1,50 €. Also das mit dem Penny Stock ist nicht mehr so weit. Denn auch einige Banken hatten ja in der Tat in den letzten Tagen ein Kursziel von 1 € ausgegeben. Wir haben es eben gerade von Micha Ehrhardt gehört. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hat ja Klage gegen Ernst & Young angekündigt. Gegen zwei Amtierende und einen ehemaligen Abschlussprüfer. Ähnlich sieht das auch die Deutsche Schutzgemeinschaft für den Wertpapierbesitz. Ich habe kurz vor Beginn dieser Sendung ein Interview gemacht mit Marc Tüngler. Er ist Geschäftsführer der DSW und habe ihn zunächst mal gefragt, wie groß nach diesem Wirecard-Skandal der Image-Schaden für die gesamte Aktienkultur in Deutschland sei.
Ja, man muss ganz klar sagen, er ist sehr groß. Vor allen Dingen trifft es ja Deutschland in einer Phase, wo aufgrund der Tatsache, dass wir für 10, 20 Jahre keine Zinsen mehr sehen werden, doch viele Bundesbürger auch mal drüber nachgedacht haben, ob nicht die Aktie vielleicht eine gute Alternative ist. Und all die, die jetzt gerade sich ranrobben an das Thema Aktie und mal überlegen, Mensch, vielleicht sollte ich auch mal was machen, die werden natürlich jetzt vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals sagen, das ist mir ein bisschen zu heiß und das ist sehr traurig, weil da geht viel Rendite flöten.
Ein Unternehmen im DAX, das mögliche Umsätze ausweist, die es gar nicht gibt, das wären kriminelle Handlungen und so sieht es ja im Moment aus. Was bedeutet das für das Ansehen der Deutschen Börse AG, zum einen aber auch für die Aufsichtsbehörden?
Ich glaube, die Deutsche Börse AG muss sich Gedanken machen, welche Rolle Compliance, welche Rolle Corporate Governance auch im Umfeld der Indexzugehörigkeit für eine Rolle spielen soll. Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich, und das ist, glaube ich, sehr wichtig nochmal zu betonen, Ernst & Young hat in den letzten Jahren ein uneingeschränktes Testat erteilt, was die Zahlen und was die Bilanzen von Wirecard betraf. Also die Frage ist, wer kann hier auf wen vertrauen und wann hätten eigentlich hier die ganz dunkelroten Lampen angehen müssen? Ich glaube, im Zentrum von vielem, was wir jetzt prüfen müssen und was auch nachher sich dann als vielleicht verbesserungswürdig oder aber vielleicht auch schlichtweg pflichtwürdig herausstellt, ist auch das Handeln des Prüfers Ernst & Young.
Wie es aussieht, verbleibt ja Wirecard bis September im DAX. Das wäre ja sogar noch ein sogenannter Fast Exit, also ein schneller Austritt. Aber ist das wirklich schnell genug?
Das ist für uns unverständlich, dass Wirecard weiter im DAX verbleiben soll und auch noch bis September. Also da muss die Börse sich was einfallen lassen. Den Fast, Super Fast Exit muss es da geben. Es ist sehr schädlich, wenn als Mahnmal Wirecard die ganze Zeit im DAX verbleibt.
Es gibt ja nun viele institutionelle, aber auch kleine Anleger, die in der Summe Milliarden verloren haben. Jetzt eine der ganz wichtigen Fragen. Welche Chance auf Schadensersatz haben denn die Aktionäre?
Wir können nur die Anleger auffordern und auch animieren, sich hier mal zur Wehr zu setzen. Und wir suchen auch Wege, dass das ohne Kostenrisiko möglich ist, also über eine Prozessfinanzierung. Also da ist jetzt der Skandal zu frisch, als dass wir das schon in trockenen Tüchern haben. Aber die Anleger sollten sich wehren, weil das, was da passiert, das kann nicht einfach nur abgeschrieben werden, auch in den Depots der Anleger. Das muss richtig aufgeklärt werden und dann muss man seine Rechte durchsetzen.
Aber woher soll das Geld kommen?
Das ist eine gute Frage. Wir werden niemanden in eine Klage empfehlen oder schicken, wenn hinten keine Kompensation möglich ist. Genau deswegen ist auch ganz klar der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir haben natürlich erstens die handelnden Personen. Das ist aber nicht ausreichend das Vermögen, was da ist, um natürlich die Ansprüche zu befriedigen. Wir haben auch, und das muss man ganz klar nochmal unterstreichen, Ernst & Young. Wir haben auch die BaFin oder die staatlichen Aufsichtsbehördenstellen, wo deren Rolle ja noch erstmal zu hinterleuchten und überhaupt zu klären ist. Warum war Wirecard eigentlich die Holding nicht unter der Aufsicht der BaFin? Was ist da passiert? Das muss also geklärt werden. Da gibt es halt Staatshaftungsansprüche. Also wir haben noch lange nicht aufgegeben. Im Gegenteil, wir fangen erstmal an, noch auch die solventen Schuldner hier auszusuchen.
Das war das Interview mit Marc Tüngler. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für den Wertpapierbesitz.
Dann schauen wir mal, Herr Hirt, auf den Gesamtmarkt heute. Wie verkraftet der DAX denn überhaupt diese drohende Wirecard-Pleite?
Ja, da die ja nicht nur heute begonnen hat, sondern eigentlich die ganzen Tage, wundern wir uns, dass er es auch heute wieder gut verkraftet. Also von Image-Schaden, wie wir es eben gerade gehört haben, ist hier zumindest auf dem Börsenparkett nicht die Rede. Der DAX gewinnt heute nicht doll, aber ein bisschen auf 1,15% genau im Augenblick auf 12.318 Punkte.
Die Deutsche Bank, die hat den US-Bankenstresstest bestanden, das zweite Jahr in Folge. Aber es gibt auch strenge Auflagen der amerikanischen Notenbank, was die Kapitaldecke der Institute angeht. Die Banken sollen ihr Geld zusammenhalten. Wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, diese Auflagen, diese Reglementierung, das schmeckt den Anlegern nicht. Die Aktie gibt um 0,3% nach. Aber es zeigt natürlich auch diese strikten Auflagen der Notenbank, der amerikanischen Notenbank, wie sehr ernst man auch die Risiken der Pandemie für den Finanzsektor sieht.
Große Erleichterung bei der Lufthansa. Die Aktionäre haben dem Rettungspaket gestern Abend zugestimmt. Was macht die Aktie heute?
Ja, von der ersten Begeisterung ist bei den Anlegern erstmal nicht viel zu spüren. 9,30 Euro die Aktie. Gestern war sie auch mal kurz über 10 Euro. Das ist also heute ein Minus von 2%. Lufthansa ist ja nicht allein in der Luftfahrtbranche. Anderen ging es natürlich genauso dreckig wie zum Beispiel der niederländischen KLM. Die hat sich staatliche Kredite in Höhe von insgesamt 3,4 Milliarden Euro gesichert. Dazu kommen aus Frankreich weitere 7 Milliarden an die Schwestergesellschaft Air France. Denn KLM und Air France gehören ja zusammen. Also 10 Milliarden insgesamt. Was hier die Aktien angeht, sieht es ein bisschen anders aus. Die Anleger haben die Aktie heute Morgen zunächst mal um 10% nach oben geschickt. Und es hat sich jetzt ein bisschen eingependelt auf plus 2,5%.
Lange Schlangen vor den Baumärkten, das war das Bild der letzten Monate. Ja, und dieser Ansturm, der hat Hornbach ein Rekordquartal verschafft.
Ja, war eigentlich keine Überraschung. Die Leute blieben zwar zu Hause, um zu werkeln, zu pflanzen, zu säen, haben das Haus dann doch mal verlassen, um eben einzukaufen im Baumarkt. Die Aktie heute 2,8 im Plus. In den letzten 3 Monaten hat sie fast 80% zugelegt.
Schauen wir noch auf den Euro.
Der Euro 1,1229 hat ein bisschen zugelegt, die Anleihen im Schnitt weitergefallen, 0,49% die Durchschnittsrendite und Gold 1570 Euro hat ein bisschen eingebüßt.
Volker Hirt war das, vielen Dank nach Frankfurt. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch dem Entwurf des geplanten Ausstiegsvertrags mit den Braunkohlebetreibern zugestimmt und damit auch den 2,6 Milliarden Euro, die RWE als Entschädigung bekommt für das vorzeitige Kohleaus. Geld, das RWE sicherlich auch gut gebrauchen kann für den Umbau hin zu einem Ökostromerzeuger. Ein umfangreiches Tauschgeschäft mit dem alten Rivalen E.ON soll dabei helfen, durch das die Essener zahlreiche Windparks und Solarkraftwerke übernehmen können. Umweltschützer hingegen bleiben skeptisch und haben heute zu Protesten aufgerufen, während der RWE-Chef für die Aktionäre eigentlich nur gute Nachrichten heute parat hatte im Internet. Olaf Biernat berichtet.
Erstmals in der Geschichte fand eine Hauptversammlung des Essener Energiekonzerns nur virtuell statt. Der Grund: die Corona-Pandemie. RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz.
Wir sind gut ins Jahr gestartet. Auch wenn in den letzten Monaten die Stromnachfrage etwas zurückgegangen ist, so hat Corona aktuell kaum Einfluss auf unser operatives Geschäft. Wir haben bei allen Ergebniskennziffern ein deutliches Plus erzielt.
Dafür sei vor allem das gute Gasgeschäft verantwortlich. Die Umstellung auf erneuerbare Energien sei in vollem Gange. In der kommenden Woche soll die Transaktion mit dem Konkurrenten E.ON endgültig abgeschlossen sein. RWE übernimmt dann alle Aktivitäten und Anlagen für erneuerbare Energien. Das sei der Grundstein für eine saubere Zukunft.
Bis spätestens 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland enden. Für die Zeit danach setzen wir neben einem großen internationalen Portfolio mit Wind- und Solaranlagen auf Speicher, Biomasse und vornehmlich mit grünem Gas betriebenen Gaskraftwerken. Sie sollen die schwankende Produktion von Wind und Sonne ausgleichen.
Solange wird der Konzern aber noch auf umweltschädliche Braunkohleverstromung setzen. In der kommenden Woche soll der Kohleausstieg von der Bundesregierung besiegelt werden. Die Regelung sieht vor, bis 2038 die Kohlemeiler abzustellen. Im Gegenzug bekommt RWE 2,6 Milliarden Euro.
Schon im Dezember, also in 6 Monaten, geht mit Niederaußem D der erste 300 Megawatt Braunkohleblock vom Netz. Das ist der Start für den anspruchsvollen Stilllegungsplan, den wir bei RWE zu bewältigen haben.
Überschattet wurde die Hauptversammlung von Protesten. So haben Umweltaktivisten einen Braunkohlebagger im Rheinischen Revier besetzt und die Produktion zum Stillstand gebracht. Auch in Essen protestierten Greenpeace und andere Organisationen vor der Konzernzentrale gegen den ausgehandelten Kohleausstieg. Thomas Smith von der Umweltorganisation Greenpeace.
RWE lässt sich seine Braunkohlekraftwerke vergolden. 2,6 Milliarden Steuergelder bekommt RWE. Und sie halten trotzdem an dem Abbackern von Dörfern, an dem sinnlosen Zerstören der Dörfer fest, wollen weiter die Braunkohle fördern und halten sich nicht an die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens.
Deshalb fordern Aktivisten schon im Jahr 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das lehnt RWE aber ab mit der Begründung, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben müsse.
Olaf Bernhard war das. Und wir kommen wie jeden Freitag zum Firmenporträt. Die amerikanische Match Group, Mutterkonzern, unter anderem von Tinder, ist der weltweit größte Anbieter von digitalen Dating-Plattformen. Der Konzern steht immer wieder in der Kritik wegen Defiziten beim Datenschutz, seines zu laschen Umgangs mit intimen Informationen über seine Nutzerinnen und Nutzer und auch wegen ganz realer Sicherheitsprobleme. Wie sicher kann man denn sein, dass Dates, die über eine App zustande kommen, am Ende nicht gefährlich werden, wenn man den Falschen trifft? Aber trotz aller Bedenken, Online-Dating ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch und die Corona-Krise ändert daran nichts. Im Gegenteil, Heike Wipperfürth stellt die Match Group vor.
Fast 10 Millionen zahlende Nutzer in 190 Ländern, von Nichtzahlenden ganz zu schweigen. So viele einsame Herzen suchen nach der großen Liebe oder einem schnellen Flirt auf den 45 Dating-Apps der Match Group. Darunter befinden sich OkCupid, Match.com und Tinder mit über einer Milliarde Dollar Umsatz, die größte Dating-App der Welt. Damit ist das Unternehmen mit 1400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Dollar trotz sozialer Distanzierung und weitgehender Isolation nicht zufrieden. Im Gegenteil, sagt Char Dubey, die Leiterin der Match Group.
Our products fulfill a very fundamental human need.
Unsere Produkte sind wichtig für Alleinstehende, die sich nicht mehr mit anderen in Schulen, auf der Arbeit, in Kirchen oder auf Partys treffen können. Sagte die Firmenchefin in einer Quartalskonferenz. Auf der Partnersuchmaschine Tinder kann man mit ein paar Klicks ein Profil erstellen und mit einem Fingerwisch nach rechts Interesse an anderen zeigen. Das hat sich auch in Corona-Zeiten nicht verändert, aber erweitert. Neuerdings gibt es die Möglichkeit, virtuelle Partys zu feiern oder sich vor einem Date erstmal über den Bildschirm in der Wohnung des potenziellen Datingpartners umzusehen. Zusätzlich hat Tinder das interaktive Videospiel Swipe Night eingeführt. Nutzer können in Schlüsselmomenten des Spiels entscheiden, was als nächstes passiert. Währenddessen analysiert das Unternehmen die jeweiligen Entscheidungen in der App, um Schlüsse für die Partnersuche zu ziehen. Wie groß der weltweite Markt für die digitale Liebesjagd ist, lässt sich in einer Studie des Forschungsunternehmens Allied Market Research Data nachlesen. 2017 wurde er auf 6,4 Milliarden Dollar geschätzt. Bis 2025 soll er aufgrund der steigenden Nachfrage auf 9,2 Milliarden Dollar klettern. Das sind gute Aussichten für das 11 Jahre alte Unternehmen, das aber wegen seiner aggressiven Geschäftspraktiken ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten ist. In einer Klage warf die US-Bundeshandelsbehörde FTC der Dating-App Match.com vor, zwischen 2013 und 2018 betrügerische Kontaktanzeigen an nicht zahlende Nutzer weitergeleitet zu haben, um ihnen Interesse an einer möglichen Beziehung vorzugaukeln. Die Match Group weist den Vorwurf als unbegründet zurück, doch Dema Brown, eine Rechtsanwältin bei der FTC, hat ihre Zweifel. Match.com hat nicht zahlenden Kunden irreführende Werbung geschickt und innerhalb von 24 Stunden 500.000 Abonnenten erhalten. Fragen muss sich die Match Group auch aus Europa gefallen lassen. So warf der norwegische Verbraucherschutzrat mehreren Apps vor, sie hätten sensible Daten ihrer Nutzer weitergeleitet. Tinder habe Nutzerdaten wie Geschlecht und Sexualität mit zwei Firmen geteilt. OkCupid persönliche Angaben, etwa ob Nutzer Drogen genommen haben, an zwei Partner weitervermittelt. Der Stellungnahme der Match Group, sie arbeite zwar mit Drittanbietern zusammen, teile aber nur Informationen, die als notwendig für das Betreiben der Plattform erachtet würden, im Einklang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, steht Finnierstad vom norwegischen Verbraucherschutzrat kritisch gegenüber.
OkCupid und Tinder failed to fulfill Wir glauben, OkCupid und Tinder haben gegen die Bedingungen der DSGVO für das Teilen von Nutzerdiensten mit Drittfirmen verstoßen, weil sie Nutzer nicht um ausdrückliche Zustimmung gebeten haben. Kritik kommt auch aus Deutschland. So warnte die Stiftung Warentest schon vor 2 Jahren, dass Tinder sensible Informationen mit Facebook und einer Marketingfirma geteilt habe. Die Match Group sieht offensichtlich, dass sie den Kritikern entgegenkommen muss. Daher hat sie in eine Firma investiert, die einen Panikknopf für Nutzer einführt. Damit können sie die Polizei verständigen, wenn sie sich bei einem Date bedroht fühlen. Zugleich investierte sie in andere Sicherheitsvorkehrungen, eine Fotoüberprüfung zum Beispiel. Damit will sie herausfinden, ob die Nutzer wirklich diejenigen sind, die sie zu sein vorgeben. Die Firma macht demnächst im Alleingang weiter. Im 2. Quartal will sie sich vom Internetfirmenkonglomerat des Medienmoguls Barry Diller trennen. Dessen IAC Interactive Corp. hält 80% der Anteile an der Match Group. Die Aktionäre beider Firmen erhalten Anteile in der neuen Match Group, die nicht mehr nach IACs Pfeife zu tanzen braucht. Dass die neu aufgestellte Match Group alle Regeln bis aufs E-Tüpfelchen einhält, glauben Experten wie Brendan Griffiths, Professor für interaktives Design an der Parsons School of Design, allerdings nicht. Im Silicon Valley herrscht ein Ethos, in dem es nur darum geht, etablierte Konventionen zu brechen, um so schnell wie möglich zu wachsen. Die Missachtung von Regeln ist darin inbegriffen. Regelverletzungen ausgerechnet beim Flirten, Daten und Beziehungsknüpfen? Eigentlich sollte das ein No-Go sein. Das Liebe blind macht, gilt vielleicht auch in der digitalen Welt.
Über Match Group war das Heike Wipper führt. In der Wirtschaftspresseschau heute die Lufthansa und Bayers Milliardenvergleich mit den Glyphosatklägern in den USA.
Am Ende habe Bayer gar keine andere Wahl gehabt, als einer außergerichtlichen Einigung in den USA zuzustimmen, meint das Handelsblatt. Anders hätte der Konzern das belastende Thema nicht abschütteln können. Mehr als 10 Milliarden Dollar legt er auf den Tisch, um das giftige Erbe Monsantos aus der Welt zu schaffen. Bayer wird dies finanziell nicht an seine Grenzen bringen. Und es ist ein Befreiungsschlag, weil dem Konzern nun mögliche weitere Niederlagen vor Gericht und die damit verbundene negative Publicity erspart bleiben. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt sich jetzt allerdings die Frage, ob die Monsanto-Übernahme das alles wert war. Schon der Kaufpreis im Jahr 2018 war sehr hoch. Die Risiken, die sich das vorher so bodenständige DAX-Unternehmen mit dem ungeliebten amerikanischen Saatgutkonzern ins Portfolio geholt hat, sind doch deutlich größer, als die Befürworter um Unternehmenschef Baumann je gedacht hatten. Auch die Reputation von Bayer hat unter den abertausenden Klagen, den verlorenen Prozessen und der medialen Begleitung gelitten. Als richtige Entscheidung aller Beteiligten wertet der Kölner Stadtanzeiger die Annahme des staatlichen Rettungspakets für die Lufthansa. Denn die drohende Insolvenz war nicht die Folge zerstörerischen und gierigen Handelns, wie wir es 2008 bei vielen Großbanken gesehen haben. Corona traf die Lufthansa wie eine Naturkatastrophe. Nach den selbstverschuldeten Pleiten von Air Berlin und Germania ist die Lufthansa die einzig nennenswerte verbliebene deutsche Airline. Auf eigene Luftfahrt kann der Wirtschaftsstandort in einer globalisierten Welt nicht verzichten. Nach Ansicht der Berliner Zeitung Neues Deutschland kam offenbar auch Großaktionär Thiele schließlich zu der Einsicht, dass der Rettungsplan sicherer ist als eine Sanierung mittels eines Schutzschirmverfahrens. Hätte diese leichte Form der Insolvenz nicht funktioniert, so wäre auch sein Geld schnell weg gewesen. Zudem ist der Einstieg des Staates für ihn und die anderen Aktionäre unterm Strich kein schlechter Deal. Zwar müssen sie formal etwas von ihrer Stimmmacht abtreten, aber letztlich sind das nur 20% für eine Summe, die ungefähr dem Zweifachen des jetzigen Börsenwerts des Konzerns entspricht.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ein Fischgastronom will Entschädigung. Die erste Corona-Klage in Niedersachsen gleich nach den Nachrichten hier in Deutschland heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.